Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Schön, dass du da bist. Schön, dass du in die Ecclesia Göttingen gekommen bist. Heute zu unserem zweiten Gottesdienst, 11.15 Uhr. Du konntest etwas länger schlafen als die, die im ersten Gottesdienst waren. Ist ja auch immer ganz gut. Ich darf heute zu uns sprechen. Ich heiße Marc, ich bin Pastor in Ausbildung in dieser Gemeinde. Und auch heute befinden wir uns in keiner Predigtserie. Ja, wir haben dieses Jahr ganz, ganz viele unterschiedliche Predigtserien gehabt. Aber wie gesagt, jetzt haben wir eine Zeit, wo wir einfach ein paar lose Themen, einige Dinge uns aus dem Wort Gottes anschauen möchten. Und weil es mir letzte Woche so sehr gefallen hat, über einen Psalm zu sprechen, vielleicht warst du da und hast gehört, die Predigt zu Psalm 1, du kannst sie dir auch gerne noch online anhören, wenn du möchtest, möchte ich aber auch heute über einen Teil eines etwas längeren Psalms sprechen. Eigentlich hat der Psalm, glaube ich, 40 Verse oder so, da würde so ein Gottesdienst niemals für reichen, um über alles zu sprechen. Deswegen möchte ich über die ersten 9 Verse sprechen. Wisst ihr, gestern war ein Feiertag, oder? Viele Geschäfte und so hatten zu. Tag der deutschen Einheit. Ich glaube, wir können dankbar sein für 30 Jahre Wiedervereinigung. Das ist geschehen, da waren viele von euch, die haben das miterlebt, in den Medien und so weiter und so fort. Vielleicht warst du auch irgendwie im Geschehen mittendrin, aber mich gab es da noch gar nicht. 30 Jahre Wiedervereinigung, das ist wirklich, wirklich großartig. Und wisst ihr, unser Psalm, er passt so gut zu dem heutigen Sonntag, weil heute, du siehst das vielleicht schon, ist Erntedank. Erntedank, ihr seht so den Tisch, der so schön hergerichtet ist, einige Gaben liegen da drauf. Erntedank ist im Christentum ein Fest nach der Ernte im Herbst, bei dem die Gläubigen Gott für die Gaben der Ernte danken, Danke sagen wollen. Erntedank gab es auch schon in vorchristlicher Zeit, also lange, lange her. Im Judentum zum Beispiel wurde das sogenannte Laubhüttenfest gefeiert. 7 Tage lang mit demselben Anliegen und aufgrund des Auszugs aus Ägypten haben sie 7 Tage lang gefeiert, um Gott dankbar zu sein, das zum Ausdruck zu bringen, dass er sie beschenkt, dass er sich um sie kümmert. Nun, ich dachte mir so, die wenigsten von uns werden Bauern sein, die heute Morgen hier sind. Wir haben viele andere tolle, wichtige Berufe, aber die Leute, die Ackerbau und Landwirtschaft betreiben, wir profitieren von ihrem Einsatz, von dem, was sie tun. Vielleicht hast du ja irgendwie einen kleinen Garten oder so, wo du Gürkchen anbaust oder Tomaten oder so. Das ist so, so herrlich. Wir profitieren davon, dass Menschen diese Arbeit tun. Was bin ich dankbar für frisch gebackenes Brot oder für knackfrische Äpfel oder Tomaten, Gurken, Kartoffeln, Spargel. Und ich denke mir, ach, herrlich, was Gott da geschaffen hat. Was für eine Vielfalt. Wie herrlich ist das, dass wir das haben, dass wir das zur Nahrung haben. Ich möchte heute über die ersten 9 Verse von Psalm 107 sprechen. Und ich dachte mir, wie vergangene Woche auch, lasst uns doch Gottes Wort an uns ehren und dazu aufstehen. Ja? Du darfst gern aufstehen und ich werde die ersten 9 Verse hier laut vorlesen. Du darfst sie vorne mitverfolgen und für dich mitlesen. Okay, Psalm 107. Dank dem Herrn, denn er ist gut und seine Gnade bleibt ewig bestehen. Alle sollen es bezeugen, die der Herr gerettet hat, die er aus der Hand ihrer Feinde befreit hat. Er hat sie aus vielen Ländern gesammelt, aus Ost und West, aus Nord und Süd. Manche irrten auf einsamem Weg durch die Wüste und sie fanden keine Stadt, in der sie wohnen konnten. Sie waren hungrig und durstig und wären beinahe gestorben. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er rettete sie aus ihrer Verzweiflung. Er führte sie den richtigen Weg, sodass sie in eine Stadt kamen, in der sie wohnen konnten. Sie sollen dem Herrn für seine Gnade danken und für die Wunder, die er an ihnen getan hat. Denn er versorgt die Durstigen und gibt den Hungrigen reichlich zu essen. Amen. Du darfst gerne Platz nehmen. Ich will dich etwas fragen. Hast du jemals Hunger erlebt? So richtigen Hunger? Ich meine nicht diesen Hunger zwischen 2 Mahlzeiten. Ja, du merkst, oh, der Magen knurrt, ich könnte mal wieder was essen. Sondern diesen Hunger, du willst etwas essen. Du gehst zum Kühlschrank, du machst ihn auf und es ist nichts da. Du willst was vom Restaurant holen und da gibt es nichts. Du willst bei Lieferando bestellen und es geht nicht. Du gehst zu deinem Nachbar und er hat nichts, was er dir geben könnte. So einen Hunger. Einen Hunger, der, ja, weil nichts da ist. Ich glaube, einige älteren Semesters hier unter uns, sie haben das vielleicht selbst erlebt. In Zeiten, die ganz anders waren als Zeiten, die wir heute haben. Oder du hast viel davon gehört, von deinen Großeltern, Eltern vielleicht, die das noch erlebt haben. Die eine Zeit erlebt haben, wo man nicht einfach essen konnte, wann und was man wollte, sondern es war Mangel da. Es war nicht genug da. Und man war froh, dass man mit irgendetwas seinen Magen hatte füllen können. Die allermeisten von uns, wenn ich dich fragen würde, hattest du schon mal so einen Hunger? Die allermeisten, wahrscheinlich, ja, fast alle hier würden sagen, nein, ich kenne diesen Hunger nicht. Von klein auf habe ich genug zu essen gehabt. War etwas im Kühlschrank da? Hatte ich Eltern, die sich um mich gekümmert haben? War etwas da? Ich musste nie Mangel leiden, nie diesen, solch einen Hunger leiden. Die meisten von uns haben diese Erfahrung, und ich bin Gott sehr, sehr dankbar dafür, ich auch nicht, nie machen müssen. Ich bin unglaublich dankbar, in einem Land leben zu können, in dem, ich sage jetzt mal einen biblischen Begriff, du wirst ihn vielleicht kennen, in dem Milch und Honig fließen. Grundsätzlich haben wir mehr als genug für alle. Ob alles gerecht verteilt ist, ist eine ganz andere Frage. Grundsätzlich ist genug da. Wir sind wohlgenährt, gut genährt, selbst ein Bäuchlein kann wachsen, ja, weil genug da ist an Speise. So. Und dafür bin ich Gott unglaublich dankbar. Weil die Realität ist folgende, diesen Hunger, den unsere Großeltern und Urgroßeltern vielleicht erlebt haben, heute erleben das noch in weiten Teilen der Welt ist das alltägliche Erfahrung, dass Menschen Hunger leiden. Dass sie nicht einfach aufstehen können und sich was bestellen oder ins Geschäft fahren und sich besorgen, was sie brauchen, sondern sie wissen nicht, was sie essen sollen. Tag ein, Tag aus geht es darum, einfach irgendetwas zu finden, um was zu essen zu bekommen. Ja, natürlich, zeitweise gab es auch bei uns hier einen Engpass. Ja, Nudeln und Klopapier waren ganz heiße Ware, als die Hamster unterwegs waren. Und alle haben sich schon an die Köpfe gefasst. Wie soll das werden? Es gibt keine Nudeln, ja. Aber ich musste nicht hungern in der Zeit und du wahrscheinlich auch nicht. Ja? Es gab genug andere Dinge, die wir essen konnten. Und meine Hoffnung ist, und wahrscheinlich war das so, dass auch selbst aufgrund einer Pandemie, aufgrund so einer Krise in unserem Land, ja, die wenigsten, eigentlich niemand hungern musste. Ist das nicht Grund zur Dankbarkeit? Zur Dankbarkeit Gott gegenüber, dass wir Überfluss haben, in so reich gesegnet sind, so reich beschenkt sind von ihm? Lasst uns Psalm 107 etwas näher anschauen. Im ersten Vers heißt es, dankt dem Herrn, denn er ist gut und seine Gnade bleibt ewig bestehen. Der Psalm beginnt mit Dank. Der Psalm beginnt doch eigentlich damit, wo die Reise endet. Ja? Dank ist doch eigentlich das, was danach kommt, oder? In der Regel bedanken wir uns doch nicht im Voraus, sondern wir bedanken uns danach. Wenn wir Grund zur Dankbarkeit bekommen haben, wenn erledigt wurde, was abgemacht war, wenn wir bekommen haben, was wir wollten, wenn uns jemand etwas Gutes getan hat, wenn wir ein Geschenk bekommen haben, wenn uns jemand die Tür aufgehalten hat oder etwas Leckeres zu essen, dann sagen wir Danke. Wir sagen es danach. Aber unser Psalm beginnt damit. Auch wenn das Danken hier in dem Psalm am Anfang steht, stimmt das für unseren Psalm. Denn der Psalm beginnt mit dem Aufruf zur Dankbarkeit nicht im Voraus, sondern weil bereits etwas mit Gott erlebt wurde. Weil das schon eine Erfahrung vorausgegangen ist, die zur Dankbarkeit geführt hat. Zwei Gründe, die haben beide mit Gott zu tun, werden hier angeführt. Hier heißt es, der Herr ist gut. Der Verfasser des Psalms, derjenige, der das geschrieben hat, der wird wohl diese Erfahrung gemacht haben. Ich will mit Dank beginnen, weil ich mit einer Erfahrung mit Gott gemacht habe. Er ist gut. Und er ist nicht nur gut, sondern seine Gnade bleibt ewig bestehen. Er ist gut und er ist gnädig, so habe ich ihn erlebt. Das gibt mir Grund zur Dankbarkeit. So hat der Verfasser Gott kennengelernt, als gut und gnädig. Und ich kann aus persönlicher Erfahrung sagen, du vielleicht auch, ja, so habe ich Gott auch kennengelernt. Er meint es so gut mit mir und er ist so gnädig. Allein das, worüber wir gerade gesprochen haben, die Versorgung, die wir erleben können, die wir hier in unserem Land erleben, ich glaube, das ist Gottes Güte an uns. Gottes Gut. Erleben wir diese Güte und Gnade Gottes in unserem Leben? Vor ein paar Wochen gab es die Predigtserie Der Segen des Gebens hier in der Gemeinde und ich sprach viel über die Versorgung Gottes. Und wenn wir heute Erntedank haben, dann wollen wir uns daran erinnern lassen.
Daran erinnern lassen, dass alle Versorgung von Gott kommt. Gerade darin, dass er an uns denkt, gerade darin, dass er uns sieht, dass er uns versorgt, zeigt sich doch seine Gnade und seine Güte an uns. Und ich glaube, das ist wichtig und wir müssen uns daran erinnern lassen. Denn ich glaube, wir Menschen, wir ticken doch so. Wenn ich etwas Tag ein, Tag aus zur Verfügung habe, wenn es mir gut geht und es mir schon immer gut ging, irgendwann verliere ich vollkommen aus dem Blick, dass das gar nicht von mir abhängt, sondern ich nehme etwas sehr, sehr schnell als selbstverständlich. Wenn jeden Morgen, angenommen, mein Kaffee würde sich von selbst machen, wenn jeden Morgen mein Kaffee dastehen würde und ich wüsste, meine Frau macht mir den, ja, und morgen für morgen ist er einfach da, ich würde ihr die ersten Male Danke sagen, aber irgendwann vielleicht schleift es sich so ein und mir ist gar nicht mehr bewusst, hey, meine Frau steht auf und sie macht mir diesen Kaffee. Ich nehme es als selbstverständlich, er steht einfach da. Ich glaube, wir Menschen, wir neigen dazu, Dinge sehr schnell als selbstverständlich zu erachten, weil wir den Mangel nicht kennen, weil wir nicht die Erfahrung gemacht haben, wie wäre es, wenn ich es selbst machen müsste? Wie wäre es, wenn es Gott nicht gäbe, der mich versorgt und der sich da um mich kümmert? Und dann könnte man sich so die Frage stellen, ja, das ist selbstverständlich, was hat Gott damit zu tun? Ich will dir sagen, Gott hat alles damit zu tun. Er ist der Versorger. Er ist der, der gibt. Er ist der, der alles in seiner Hand hält. Von ihm kommt alles und das dürfen wir niemals vergessen. Und deswegen beginnt der Psalm eben damit, dankt dem Herrn. Seid dankbar. Und ich will das mal so abgeleitet von diesem Psalm mal so formulieren, vielleicht als Merksatz für uns. Dankbarkeit hilft uns, die Güte und Gnade Gottes vor Augen zu haben. Wenn wir uns in Dankbarkeit üben, wenn wir es zu einer guten Gewohnheit machen, in unserem Leben Gott auch Danke zu sagen und nicht nur Gott, ich bitte dich hierum, darum und darum, sondern sagen, Gott, ich will erstmal Danke sagen. Wenn das zu einer Gewohnheit wird in unserem Leben, dann hilft uns das zu sehen, was Gott eigentlich alles tut, was er alles gibt, womit er uns versorgt, womit er uns beschenkt. Ihr kennt vielleicht das kurze Sprichwort, danken schützt vor Wanken. Danken schützt vor Wanken, ja, ganz genau. Und wisst ihr, auch so ein Tischgebet, so ein Dankesgebet, bevor man eine Mahlzeit zu sich nimmt, ist, glaube ich, eine gute Angewohnheit. Jedes Mal, bevor du das Essen zu dir nimmst, dass du sagst, stopp, dass ich Essen habe, dass es mir gut geht, das ist keine Selbstverständlichkeit. Gott, ich will dir dafür danken. Ich will mir einen Moment nehmen, um bewusst Danke zu sagen. Wenn du das nicht tust, führst vielleicht ein. Du sagst, ich halte kurz an in meinem ganz normalen Tagesablauf und Gott, ich will dir Danke sagen. Danke sagen für das, was du mir gibst. Und zu dem Thema Dankbarkeit habe ich mal etwas Interessantes gelesen. Das ist ein kleines Denkexperiment, das ich mit euch genauso machen möchte. Stell dir mal folgende Frage. Wie würde dein Leben aussehen, wenn sich heute nur das in deinem Leben befände, wofür du gestern gedankt hast? Wie würde dein Leben morgen aussehen, wenn sich in deinem Leben nur das befände, wofür du heute gedankt hast? Und ich war mal ehrlich zu mir selbst, ja, und habe mal überlegt, wie würde mein Leben morgen aussehen oder heute aussehen? Und ich sage dir eins, ich würde, glaube ich, eine Menge Dinge vermissen, ja. Und weißt du, ich sage das nicht, weil ich glaube, dass Gott so tickt, dass er sagt, ach, da hast du nicht für gedankt, ne? Das nehme ich dir jetzt weg, das kriegst so ist Gott nicht. Aber dieses kurze Gedankenexperiment zeigt uns, glaube ich, auf, hey, unsere Dankbarkeit, meine zumindest, meine Dankbarkeit ist wirklich noch ausbaufähig. Darin kann ich wirklich noch besser werden, indem, dass ich mir bewusst mache, was ich alles von Gott bekomme und wofür ich dankbar sein sollte. Schauen wir uns die nächsten beiden Verse des Psalms an. Da heißt es, alle sollen es bezeugen, die der Herr gerettet hat, die er aus der Hand ihrer Feinde befreit hat. Er hat sie aus vielen Ländern gesammelt, aus Ost und West, aus Nord und Süd. Nachdem der Verfasser des Psalms sagt, dankt dem Herrn, wird jetzt eine besondere Gruppe von Menschen herausgegriffen, die in besonderer Weise genau das erlebt hat, die Güte und die Gnade Gottes. Nämlich die von Verfolgung, von Sklaverei, von Unterdrückung und Kummer erlöst wurden, die aus der weltweiten Zerstreuung ins Land zurückgebracht wurden. Wenn du das so liest und du kennst die Bibel, auch die Geschichte vom Volk Israel, vom Volk Gottes und so weiter, dann wird dir eigentlich sehr schnell klar werden, hey, der Psalmist, der schreibt über das Volk Israel. Es betrifft diese spezielle Gruppe, insbesondere das Volk Israel. Und dennoch wollen wir diese Verse nicht ausschließlich auf Israel beziehen, sondern auch auf uns. Ich muss das Blatt umdrehen, so ist das. Seht ihr? Deswegen brauche ich ein Tablet, damit ich nicht mit den Drehen hier durcheinander komme. Wir wollen es auf uns beziehen. Warum? Alle sollen es bezeugen, heißt es, die der Herr gerettet hat. Und als ich diese Verse gelesen habe, da dachte ich mir, Mensch, ja, ich finde mich wieder darin. Ich finde mich wieder darin, in dem die Leute, die gerettet wurden vom Herrn. Ich weiß, viele von euch, ihr schaut mich an und ich weiß von euch, dass ihr diesen Moment erlebt habt. Diesen Moment, wo ihr euer Leben Gott gegeben habt und sagt, ja, ich gehöre dazu. Ich gehöre dazu zu denen, die von Jesus gerettet wurden. Auch ich will durch mein Leben bezeugen, dass Gott gut und gnädig ist, weil er mich gerettet hat. Wir wollen diesen Psalm auf uns beziehen. Und ich frage dich, willst auch du dazu beitragen, dass bezeugt wird, was Gott an dir getan hat? Manchmal trauen wir uns vielleicht auch nicht so, darüber zu sprechen, was wir mit Gott erleben. Und ich will dich ermutigen und ich will dich einladen, werde zu einer Person, die sagt, ja, ich gehöre dazu. Ich gehöre zu denen, die Gott versorgt, die er gerettet. Ich gehöre zu ihm, er versorgt mich. Und wisst ihr, in dem Psalm werden nun die Umstände dieser Geretteten etwas näher beschrieben. Da heißt es, manche irrten auf einsamem Weg durch die Wüste und sie fanden keine Stadt, in der sie wohnen konnten. Sie waren hungrig und durstig und wären beinahe gestorben. Als ich diese Verse so las, hat mich das an eine bestimmte Geschichte, an eine Situation in der Bibel erinnert. An den Exodus. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Der Exodus. Ja, es erinnert mich an den Weg, der zwischen Ägypten und dem verheißenen Land für das Volk Israel lag. Die Wüstenwanderung. Viele Jahrzehnte, die sie dort umher marschierten, bis Gott sie letztendlich in das verheißene Land geführt hat. Das Volk Israel hatte keine Bleibe. Sie hatten keinen festen Ort, wo sie sagen konnten, hey, das ist unser Land. Das gehört uns, hier können wir sesshaft werden. Sondern eine lange, lange Zeit waren sie auf Achse. Waren sie unterwegs, führte sie Gott durch die Wüste. Sie waren Nomaden und reisten von einer Stelle zur anderen. Und dann geschieht Folgendes. In 2. Mose 16, Vers 3 kommen die Israeliten zu ihren Leitern, zu Mose und Aaron und sie beschweren sich. Und sie sagen diese Worte. Sie sagen, hätte uns der Herr doch nur in Ägypten getötet, klagten sie. Dort hatten wir immerhin Fleisch und genügend Brot zu essen. Stattdessen habt ihr uns in diese Wüste geführt, damit wir alle hier verhungern. Das ist ihre Klage. Das sagen sie. Sie waren hungrig. Sie waren durstig. Sie wollten, und das finde ich so eine gute Beschreibung, oder mir gefällt so dieser Ausdruck, Die Israeliten, sie wollten zurück zu den Fleischtöpfen Ägyptens, so sagt es eine Übersetzung. Und dabei vergaßen sie vollkommen eine sehr, sehr entscheidende und wichtige Sache. Sie vergaßen vollkommen, dass sie dort 400 Jahre lang in schlimmster Sklaverei lebten. Sie waren Sklaven in Ägypten, wurden rausgeführt von Gott durch abgefahrene Wunder, die Gott getan hat. Das hatten sie alles erlebt. Sie waren nun unterwegs in der Wüste und klagen. In ihrer Not. Und natürlich war sie bedrückend und schwer, aber ihnen war dennoch vollkommen gleichgültig geworden, was Gott mit ihnen vorhatte und Gutes für sie im Sinn hatte. Sie hatten Gottes Wunder und seine göttliche Befreiungsaktion aus der Sklaverei irgendwie für nicht wert erachtet. Weil in der gegenwärtigen Situation hatten sie eine Not, waren die Umstände nicht so rosig. Und was sie sagen ist, Mose, Aaron, warum habt ihr all das getan? Hätte Gott uns lieber in Ägypten gelassen? Wir haben jetzt Hunger. Wären wir da geblieben, hätten wir mehr zu essen. Und vergessen vollkommen, dass das Sklaverei für sie bedeutete. Wisst ihr, wenn wir in Not sind, da gibt es eine Frage, die wir uns in Zeiten der Not selbst stellen sollten. Und die lautet, was will ich jetzt und was will ich wirklich? Was will ich gerade jetzt in diesem Moment, in den Umständen, in denen ich stecke, in der Not, in der ich gerade bin? Und was will ich wirklich? Und bringt mich das, was ich jetzt will, dem, was ich wirklich will, auch näher? Die Israeliten hatten jetzt Hunger und waren bereit, Gottes Pläne mit ihnen zu verwerfen und nach Ägypten in die Sklaverei zurückzukehren, weil sie sich eben nicht fragten, was sie wirklich und langfristig wollten. Sie haben vollkommen vergessen, dass das, was sie wirklich wollen, eigentlich das ist, wozu Gott sie herausgeholt hat aus Ägypten. Das, was sie wirklich wollten, war eigentlich, dass sie in das verheißene Land kamen, das Gott für sie vorbereitet hat. Da hätten sie keinen Hunger mehr. Da wollte sie Gott hinführen. Und sie kommen zu Mose und Aaron und sagen, aber wir haben jetzt Hunger. Und uns wäre uns viel lieber, in Ägypten zu sein und in Sklaverei zu sein, als auszuharren, als zu warten und Gott zu vertrauen, und um das zu bekommen, was wir wirklich wollen. Was will ich jetzt und was will ich wirklich? Ich glaube, wenn wir uns diese Frage stellen und sie ehrlich beantworten, dann kann sie uns Orientierung geben. Dann kann sie uns helfen, durch manche Notsituationen hindurchzukommen, um nicht aus der Not heraus falsche Entscheidungen zu treffen, die uns aber langfristig begleiten und Auswirkungen haben für unser Leben. Und ich glaube ganz ehrlich, wenn das Volk Israel zurückgegangen wäre nach Ägypten, wenn sie gesagt hätten, ja, nee, wir haben ja nichts zu essen, Gott ist irgendwie scheinbar nicht da, komm, wir packen unsere Sachen, wir gehen zurück nach Ägypten, wir sagen wieder, Pharao, hier sind wir sind wieder deine Sklaven, aber bitte gib uns was zu essen. Ich glaube ganz ehrlich, dass dieses Meckern und dieses Klagen, dass das nicht vorbeigehen würde. Sie würden nicht ihr Leben lang in Ägypten sein und sagen, ach, wie schön ist das Leben als Sklave, ich habe einfach ein wenig Fleisch zu essen. Sondern das Meckern, es würde von Neuem beginnen. Und wieder würden sie klagen. Und sie vergaßen vollkommen, dass, weil sie geklagt haben zu Gott, er ja überhaupt diese Rettungsaktion in die Wege geleitet hat für sie. Was will ich jetzt und was will ich wirklich? Psalm 107 geht so weiter. Das Volk, da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er rettete sie aus ihrer Verzweiflung. Gott hat sein Volk, und das liebe ich so an Gott, obwohl sie ihm den Rücken kehren wollten, nicht vergessen und auch nicht verlassen. Sie kommen zu Aaron und Mose und sagen, ey, was ist hier los? Ja, Gott ist scheinbar nicht da, wir haben Hunger. Ich wäre viel lieber in Ägypten gestorben, als jetzt hier zu sein. Und Gott hört sich das an. Gott hört sich das geduldig an. Und er sagt nicht, ja, wenn das so ist, Leute, wenn ihr nicht wollt, was ich zu geben habe, dann bitte macht, was ihr wollt. Nein, Gott verlässt sie nicht, sondern Gott versorgt sie auch weiterhin. Er versorgte sie in all den Jahrzehnten, in der sie in der Wüste kreuz und quer unterwegs waren, auf übernatürliche Weise. Denn so ist Gott. Und wisst ihr, als ich das las hier, dieses Schreien zum Herrn in einer Not, das erinnerte mich an etwas, das Jesus selbst sagte. Jesus sagt uns im Neuen Testament über dieses Rufen zu Gott Folgendes: Bittet und ihr werdet erhalten. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden. Denn wer bittet, wird erhalten. Wer sucht, wird finden. Und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Jetzt verwendet Jesus ein ganz alltägliches Bild, um zu verdeutlichen, was er hier meint. Er sagt, ihr Eltern, wenn euch eure Kinder um ein Stück Brot bitten, gebt ihr ihnen dann stattdessen einen Stein. Ich glaube, da braucht man nicht lange überlegen. Niemand als Elternteil, wenn das Kind kommt und es will was zu essen haben, sagt, ja, hier ist ein Stein, versuch's doch mal damit. Ja? Ist ja logisch. Oder wenn sie euch um einen Fisch bitten, gebt ihr ihnen eine Schlange? Natürlich nicht. Wenn ihr, die ihr Sünder seid, wisst, wie man seinen Kindern Gutes tut, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen, die ihn darum bitten, Gutes geben? Ich finde das großartig, wie Jesus das hier sagt. Er sagt, hey, ihr Menschen, ihr gebt doch Acht aufeinander. Wenn eure Kinder kommen und sie wollen etwas, dann meint ihr es doch gut mit ihnen. Dann versorgt ihr sie mit allem, was sie brauchen. Und wisst ihr, wenn ihr Menschen das schon hinbekommt, dann will ich euch eins sagen, Gott umso mehr. Und deswegen, wenn wir bitten, wenn wir zu Gott rufen, auch in unserer Not, dann sollen wir erwarten, dass er gibt, dass er es gut mit uns meint. Besser als ein Elternteil, das es gut mit seinem Kind meint, meint es Gott mit uns. Und ich will dich fragen, zu wem rufst du? Zu wem rufst du, wenn es mal Probleme gibt? Zu wem rufst du in deiner Not, wenn Schwierigkeiten da sind? Wenn es gerade nicht läuft, sondern du dich eher im Tal befindest als auf dem Berg? Zu wem rufst du? Ich weiß nicht, zu wem du rufst, aber ich kann dir eins sagen, Gott kann deiner Not begegnen. Ihm ist nichts unmöglich. Und das Großartige ist doch, selbst wenn wir untreu sind, ist Gott dennoch treu. Wenn wir sagen, Gott, ich gehe jetzt meine eigenen Wege, ich will vielleicht mit dir nichts zu tun haben. Wenn wir in unserer Not zu ihm kommen und zu ihm rufen, ist er ein Gott, der hört und der das auch beantwortet. Darauf dürfen wir vertrauen. Schauen wir uns den Psalm weiter an. Er führt sie den richtigen Weg, sodass sie in eine Stadt kamen, in der sie wohnen konnten. Sie sollen dem Herrn für seine Gnade danken und für die Wunder, die er an ihnen getan hat. Denn er versorgt die Durstigen und gibt den Hungrigen reichlich zu essen. Das Erste, was ich in diesen Versen rot markiert habe, ist, sie kamen in eine Stadt. Eine Stadt war damals wichtig, dass du in eine Stadt kamst, um zum Beispiel über Nacht dort zu bleiben. Sich in einer Stadt zu befinden, Stadt auf offenem Feld, bedeutete Schutz. Denn eine Stadt war in der Regel ummauert. Es gab eine Schutzeinrichtung, es gab diese Mauer und man konnte nicht so einfach eindringen. Sie gab Sicherheit und sie gab Schutz. Was bedeutet das für uns? Ich glaube, die sich Gott anvertrauen und von ihm führen lassen, finden genau das bei ihm. Die finden bei ihm Schutz, die finden bei ihm Sicherheit. Das ist so interessant, wenn du die Psalmen liest, da ist an so, so vielen Stellen wird Gott als der schützende Gott dargestellt. Er ist die sichere Burg, er ist mein Schild, er schützt mich, er bewahrt mich. Ganz, ganz oft findest du das in den Psalmen und so auch hier. Bei Gott ist Schutz zu finden und Sicherheit. Weiter spricht der Verfasser davon, dass man dankbar sein soll für die Wunder, die Gott getan hat. Was bezeichnen wir als ein Wunder? Ich glaube, wenn ein Kind geboren wird, wenn so ein Baby da in den Arm genommen wird, dann sagen, das ist so ein Wunder, was da passiert. Oder wie so ein Mensch entsteht. Ich glaube, ein Wunder ist etwas, das wir menschlich gar nicht so wirklich erklären und fassen können. Da, wo unsere Ressourcen an ein Ende kommen, wo unser Know-how an ein Ende kommt, wo wir menschlich nicht mehr weiter können. Ich glaube, das ist erst der Anfang von Gottes Möglichkeiten. Und wenn Gott dann etwas tut, was wir uns nicht erklären können, dann nennen wir das ein Wunder. Und in der Bibel, wenn du sie aufschlägst, liest du von vielen Wundern. Und ich weiß nicht, wie du dann darüber denkst. Also, das ist ja nett, dass die Leute das so erlebt haben. Aber ich will dir eins sagen, ich glaube an einen Gott, der auch heute noch Wunder tut. An einen Gott, der heute noch da anfängt zu wirken, wo wir nicht mehr weiter können. Wo Gott auch anfängt zu wirken, wo Ärzte nicht mehr weiter können. Wie Christopher es sagte, ich bin dankbar für gute Ärzte, für gute ärztliche Versorgung. Das ist auch so ein Segen, den wir erfahren dürfen. Aber da fängt Gott erst an. Da ist ihm alles möglich, alles zu tun. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir als Ecclesia Göttingen, dass wir eine Gemeinde sind, die an Wunder glaubt. Die daran glaubt, dass Gott alles tun kann, dass ihm alles möglich ist. Hier in Vers 9, das ist der letzte Vers, über den ich sprechen wollte, steht nochmal der Erfahrungsbericht, dass Gott wirklich versorgt. Er hat die im Blick, die durstig und hungrig sind und gibt ihnen das, was sie brauchen. Er versorgt. Und ich glaube, das ist doch wunderbar, diese Gewissheit zu haben. Sich nicht sorgen zu müssen, Tag ein, Tag aus, oh, wie wird das wohl werden? Und wenn Sorgen uns zu lange beschäftigen und zu stark sind, dann können sie in Ängste umschwenken. Und was Gott für uns aber möchte, ist ein Leben in Freiheit. Ein Leben frei von solchen Ängsten. Und wenn du dann aber in deinem Herzen die Gewissheit trägst und weißt, mein Gott kann mich versorgen. Mein Gott wird mich versorgen. Ich will mich auf ihn verlassen, auf seine Zusage, weil er es gesagt hat und ihm ist alles möglich. Wenn du diese Gewissheit in deinem Herzen hast, dann tut das eins, es führt dich in diese Freiheit. In diese Freiheit und gleichzeitig in die wichtige Abhängigkeit von Gott. Dass wir uns von ihm führen lassen, von ihm versorgen lassen. Wenn wir heute Erntedank haben, Erntedank feiern, dann geht das gar nicht ohne Dank Gott gegenüber, oder? Er ist derjenige, der das Leben gibt. Er ist derjenige, der das Leben erhält. Und ich möchte uns alle einladen, dass wir, wenn du das möchtest, Gott Danke sagen. Mache das, wie ich sagte, zu einer Gewohnheit in deinem Leben. Dankbarkeit wird dir zeigen, wo Gott dich überall versorgt. Und ich dachte mir, wir stehen noch ein vorletztes Mal auf, einmal noch, ja. Du darfst gerne dich mal erheben an deinem Platz. Und ich möchte ein Dankesgebet sprechen. Ich will Gott wirklich danken. Und wenn du sagst, ja Mensch, diese Dankbarkeit, die trage ich auch in meinem Herzen, dann sag doch einfach am Ende mit mir kräftig Amen, okay? Herr, danke. Ich danke dir für diesen neuen Tag. Ich danke dir für diesen Gottesdienst und dass wir in deiner Gegenwart sein dürfen. Danke, dass du uns versorgst und dass wir Überfluss haben. Danke, Herr, für dieses Land, in dem wir leben dürfen. Danke, dass wir die Gewissheit in unserem Herzen haben dürfen. Du versorgst. Danke, dass du uns im Blick hast und dass, wenn wir zu dir rufen, dass du ja, dich um uns kümmerst. Und Herr, ich bete für jeden Einzelnen, der Ängste in sich trägt, für jeden Einzelnen, der Sorgen hat, wie soll es werden, Herr, dass du diese Ängste nimmst und dass deine Versorgung hineinkommt. Herr, wir wollen auch eine Gemeinde sein, die daran glaubt, dass dir alles möglich ist. Wir wollen alles von dir erwarten und wir wollen Wunder mit dir erleben. Danke, Herr, für deine wunderbare Versorgung. Wir lieben dich. Amen. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Ich wünsche euch Gottes Segen. Amen.